ARD. Mit 15 gibt es den ersten mir bekannten Stadtsicherheitseintrag und mit 19 bin ich ausgereist. Also es gibt ein Volumen von mehreren 100 Seiten über einen 15- bis 19-Jährigen. Also es ist absoluter Irrsinn. Um aber die Sahnestücke sozusagen zu finden, musste ich sie halt komplett zum ersten Mal lesen. Ich hatte alles so schön verdrängt. Ich hatte keine Lust drauf. Und jetzt mit dem Projekt war mir natürlich klar, du musst dir das alles angucken. Das ist so, so menschenverachtend.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
35 Jahre deutsche Einheit, 36 Jahre Mauerfall, lange ist es her und doch die Geschichte und die Geschichten, die wirken noch nach, wie die DDR sein Leben und seinen Lebensweg geprägt haben. Davon erzählt Viktor Scheffé in seinem Roman 2-3 blaue Augen. Da denke ich an das Pfeilchen im Gesicht und an den deutsche Welle-Hit blaue Augen von 1981. Kennen wir alle, ne? Deine blauen Augen machen mich so sentimental.
So sentimental. Blaue Augen.
Hallo Nadine.
Ja, hallo. Beides ist ganz passend tatsächlich. 2-3 blaue Augen. Also der Titel bezieht sich zum einen wirklich auf die strahlend blauen Augen des Protagonisten, der aber im Laufe seines Lebens eben aber auch die ein oder andere Verletzung erfährt und einstecken muss. Und der Hit von Ideal mit Annette Humpe als Frontfrau, ja, der spielt auch eine Rolle und ist auch auf der Playlist zum Buch. Es gibt nämlich eine Playlist, einen Soundtrack, den man über einen QR-Code im Buch abrufen kann. Und da ist auch Blaue Augen drauf, im frisch abgemixten 2025 Mix. Musik spielt also eine wichtige Rolle im Roman und auch im Leben des Protagonisten.
Dieser Protagonist, dieses Buch, lass mich raten, Viktor Scheffé, erzählt hier seine eigene Geschichte, weil man kennt ihn ja eigentlich vor allem als Schauspieler, oder?
Ja, genau. Also wahrscheinlich geht's vielen so. Sie hören den Namen, aber brauchen dann ein Foto dazu, um wirklich zu merken, den kenne ich doch. Also Viktor ist ein vielbeschäftigter Schauspieler, hat in vielen Fernseh- und Kinofilmen mitgespielt, ist zum Beispiel in Bridge of Spies von Steven Spielberg zu sehen oder auch in James Bond mit Cal Craig. Und 2-3 blaue Augen ist sein erster Roman und es ist wieder so eine Gratwanderung. Haben wir ja hier schon ein paar Mal gehabt, das berühmte autofiktionale Schreiben, also diese Gratwanderung, ne, zwischen Literatur und Autobiografie. Er erzählt hier seine Geschichte, sein Aufwachsen in der DDR. Damals hieß er noch Tassilo als Junge, als Kind, hat sich dann später in Viktor umbenannt und genauso macht's eben auch der Protagonist. Der junge Tassilo wächst in Rostock auf, allein mit der Mutter. Das ist eine Radiojournalistin, die an den Sozialismus glaubt, eine ganz linientreue Frau. Ja, und Tassilo, der hat schon immer einen großen Freiheitsdrang, er liest viel, schreibt Tagebuch und Briefe und hört viel Musik, auch geschmuggelte Westmusik von Tina Turner zum Beispiel, aber auch Ostbands wie Karat oder Holger Biege. Ja, und irgendwann bemerkt Tassilo, dass er beobachtet wird. Die Stasi holt ihn dann auch zum Verhör ab und es wird klar, die eigene Mutter muss ihn irgendwie verraten haben. Und was mich so gepackt hat an dem Roman, das ist seine Direktheit. Also das Buch ist eine Collage aus Tagebucheinträgen, aus Songtexten, aus Briefen und dann eben auch der sperrigen Sprache der Originalakten der Staatssicherheit. Und die Kapitel springen eben zwischen der Kindheit und Jugend hin und her, zwischen dem Warten auf die Ausreise nach West-Berlin, die dann 1986 endlich klappt, 3 Jahre vor dem Mauerfall, und springt dann auch in die Zeit danach, in die queere Szene Berlin-Schönebergs, wo Tassilo, dann heißt er schon Viktor, eben eine Bar betreibt und dann auch erste Erfahrungen als Schauspieler sammelt.
Was für ein Leben. Wo habt ihr euch eigentlich getroffen, um über all das zu sprechen? Wir gehen ja immer raus für Orte und Worte, am liebsten an die Schauplätze der Romane.
Ja, genau, das haben wir auch gemacht. Also wir sind spazieren gegangen an den Stationen des Romans. die sich hier zu Stationen natürlich auch von Viktors Leben verbinden. Ja, getroffen haben wir uns am Bahnhof Zoo. Hier ist Viktor 1986 angekommen und es gibt da ein schönes Foto, das könnt ihr euch auch auf unserer Webseite anschauen. Da steht der 19-jährige Viktor mit einem grauen Koffer und einem blauen Stoffelefanten am Bahnsteig Bahnhof Zoo. Genau hier ist er angekommen. Er sammelt Elefanten, das sei noch dazu gesagt. Ja, und genau da gehen wir eben auch los und lassen uns dann bis nach Schöneberg treiben, wo Viktor damals eine Bar eröffnet hat, den Hafen, und landen zwischendurch auch in einer Plattenabteilung eines Elektronikmarktes, gehen auch in die älteste schwule Buchhandlung Deutschlands.
Nadine also unterwegs mit Viktor Scheffet an den Schauplätzen von Zwei, drei blaue Augen.
Wir sind jetzt hier am Bahnsteig, am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin-Charlottenburg. Hier auf dem Gleis fährt gleich die S7 Richtung Potsdam ein. Und auf der anderen Seite fährt gleich in einer Minute die S5 Richtung Strausberg Nord. Hier bist du, Viktor, angekommen. 1986 am
22. November. Du hast es auswendig gelernt.
Natürlich.
Meinem zweiten Geburtstag, ja. Und tatsächlich stehen wir auf dem Bahnsteig, weil es gibt einen, für mich ist es das historischste, größte Foto meines Lebens. Es wurde tatsächlich der Moment fotografisch festgehalten, an dem ich aus der S-Bahn von der Friedrichstraße, in der ich ausgereist bin, durch den Tränenpalast im Westen und sozusagen zum ersten Mal Westboden auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Zoo betrete. Und um mich rum gereiht sind ein Koffer, zwei Taschen und ein riesen Stoffelefant. Mein ganzes Hab und Gut.
Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast in diesem Moment, in diesem historischen Moment, wie du ja auch sagst?
Ich muss mich ähnlich gefühlt haben wie jetzt, weil ich war wahnsinnig erschöpft, weil dieses ganze Ausreiseprozedere, also auch das Amtliche, seine Papiere abgeben, neue Übergangspapiere, Papiere der Staatenlosigkeit und sowas zu bekommen.
In Marienfelde, ne? Warst du auch dann?
Ja, das kam später, aber im Osten musste ich mich ja auch ordentlich abmelden. Und vor allem musste ich mich halt, ich hatte es glaube ich 2 Wochen, bevor ich ausreisen durfte, erfahren, dass das der Stichtag ist. Sprich, ich musste mich 2 Wochen lang von Menschen verabreden. Und heute komme ich von der Frankfurter Buchmesse, das waren auch heftige Tage, sprich, ich war in erster Linie erschöpft und stand dann hier und habe gestaunt. Also dieses Bild zeigt das auch so, ich habe so, aha, das ist es jetzt. Es war bei weitem nicht so voll, wie es jetzt ist, es war eher gemütlich. Und das hört sich jetzt so leidend an, ich war so müde, ich war natürlich vor allem irrsinnig glücklich. Und die Farben sind immer noch dieselben. Rot und dieses Senf, braun.
Stimmt, die Farben der S-Bahn haben sich nicht verändert, dein Leben dafür sehr. Du hast dich dann 14 Tage lang intensiv verabschiedet von Menschen in der DDR, denn du wusstest ja nicht, ob du die jemals wiedersehen würdest. Deine Mutter zum Beispiel, Freunde, Freundinnen.
Ich habe mich damals für immer verabschiedet. Das war wirklich, also da führte auch nichts, also nicht etwa, eventuell, also mit Freunden war eventuell geplant, dass man sich vielleicht in Prag dann mal alle 2 Jahre trifft. Aber das war ein Abschied für immer. Und niemand konnte wissen, dass 3 Jahre später der Spuk vorbei ist. Und insofern, das ist eine Dimension, die man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen kann eigentlich. Es war ein Abschied für immer.
Kannst du dir das noch vorstellen? Weil das ist ja jetzt wirklich auch schon sehr lange her. Also das verblasst ja mit der Zeit, aber ist das dann alles wieder da? Also jetzt zum Beispiel auch beim Schreiben?
Ja, also da das auch Abschied ein Thema des Romans ist, bin ich natürlich sehr vivid damit im Moment und war in diesen Momenten jetzt in den letzten Jahren häufiger. Ich habe beim Schreiben festgestellt, dass durch solche, das sind ja traumatische Erlebnisse, wenn man wirklich ein Leben, ein Land hinter sich lässt, für immer, wie gesagt. Ich glaube, ich bin ein bisschen anders beim Abschied nehmen als andere Menschen, die jetzt ohne solche fetten Abschiede gegangen sind. Ich kann das jetzt gar nicht so genau analysieren, aber ich habe da so ein paar Macken. Wenn ich mich von jemandem verabschiede, also vielleicht auch im Schlechten, dann ist das eigentlich immer ein Abschied für immer, weil ich das schon häufiger durchgemacht habe. Die Gefühle habe ich parat.
Lass uns doch mal von diesem Bahnsteig aufbrechen.
Ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach den Weg gehen, den ich... Ich bin mit dem Auto abgeholt worden, mit einem braunen Ford, glaube ich. Sprich, wir haben jetzt kein Auto. Ja. Ich habe auch gar keinen Führerschein. Nee, ist besser so, dass ich keinen habe. Ich würde vorschlagen, wir springen jetzt in 89, weil in dieser Ecke war ich eben auch an dem großen anderen Novembertag, dem 9. November. Lass uns doch einfach meinen Weg vom 9. November irgendwie.
Dann machen wir jetzt, dann springen wir jetzt ins Jahr 1989. Hui, die Mauer ist gefallen. Alles klar.
Ups. Nee, sie steht noch. Ach, steht aber sie noch, hat stimmt. heute einen kleinen Riss.
Sie steht noch, aber sie hat einen Riss bekommen.
Ja, einen genau. ganz kleinen
Eine Öffnung.
Riss. Wobei ich gestehen muss, am Bahnhof Zoo bin ich am 9. November, erst am 10. November angekommen. Weil ich habe es auch erst relativ spät erfahren, nämlich im Hebbeltheater. Da war ich an dem Abend des 9. November, weil der 9. November in der deutschen Geschichte ja auch andere Bedeutungen hat.
Ja.
Und eben, das war eine Veranstaltung im Hebbeltheater aus Anlass des Jahrestages der Pogrome 1938. Und wir saßen da also im Theatersaal und haben eben nicht so richtig mitgekriegt, was draußen in Berlin in der Welt passiert.
Ja.
Und irgendwann kamen Menschen ins Foyer und sagten, ob wir denn blöd seien und noch nicht mitbekommen hätten, dass die Mauer gefallen ist. Und dann sind wir, weil wir so nah am Hebbeltheater waren, direkt zum Checkpoint Charlie natürlich gefahren. Wir sind dann ins Café Adler am Checkpoint Charlie. Da begann dann der Irrsinn, dass da einfach Menschen aus Ostdeutschland ohne Passkontrolle gefahrlos die Grenze passieren konnten. Ein Irrsinn. Wir saßen im Schaufenster des Café Adlers und sind dann dort irgendwann geflüchtet und zum Kurfürstendamm gefahren. Und da sind wir jetzt.
Da hinten rechts von uns sieht man die Reste des Café Kranzler. Links von uns liegt der Zoopalast in Sichtweite. Vor uns die Gedächtniskirche.
1990 war ich auch hier an einem für einige historischen Abend im Juni, glaube ich, als nämlich das Vereinigte Deutschland, vor dem alle schon Angst hatten, was wird dieses große Deutschland jetzt als nächstes tun, welche Rolle wird es in der Welt spielen. Und Deutschland musste auch noch den Weltmeistertitel im Fußball gewinnen. Und da sind die Leute wirklich ausgezuckt. Und natürlich die sportliche Freude kann ich immer verstehen als alter Sportler. Aber das hatte schon Züge von, eigentlich war an dem Abend irgendwie zu spüren, wohin ein Teil der Deutschen marschieren wird. Und das war nämlich genau am Café Kranzler, so eine Szene, wo, die habe ich im Buch geschrieben, die will ich gar nicht wörtlich jetzt wiederholen. Auf jeden Fall brannte aber die große, damals war das die weltgrößte Werbeanzeigetafel, die stand dann irgendwann in Flammen.
Ja, du beschreibst das im Buch sehr plastisch und ich erinnere mich auch noch an diese Nacht, da war ich noch nicht in Berlin. Ich bin 1996 nach Berlin gezogen.
Von woher?
Aus dem Ruhrgebiet. Aber du beschreibst das im Buch und man tatsächlich mit dem, was in diesen Jahren, Monaten, Wochen gerade hier in Deutschland passiert, da liest man das nochmal mit einem ganz anderen Gefühl.
Das in der Nacht wurden am Alex, waren Jungs auf, ich mag das immer nicht wiederholen, aber Ausländer jagen oder so.
Ja,
also da hat halt wirklich krasse Übergriffe schon auf, vor lauter Freude über Weltmeister sein, mussten andere Menschen aus anderen Ländern zu Brei geschlagen werden.
Mhm. Ja. Und die Grabsteine jüdischer Intellektueller wurden aber auch geschändet, nicht in dieser Nacht, aber im selben Jahr.
Ich glaube auch im Juni oder im Mai. Die Nachrichten häuften sich ab. Und wir wissen, was dann im Jahr darauf, Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Das ist alles nicht mehr in meinem Buch, weil ich da schon längst meine Geschichte erstmal beendet habe. Aber das ist eben das ist mein Versuch, die Zeitereignisse mit meinem Aufbruch zu verbinden. Und das ist halt immer ein, gerade im Jahr 1990, ein Ausbalancieren gewesen von, ja, das ist alles toll, mein Leben ist super toll, aber Mann, wo geht das hin? In Berlin war es natürlich auch die tolle Zeit, das hast du dann leider auch verpasst, ne? Wo wirklich jeden Abend irgendwo ein neuer Club in irgendeinem Keller aufmachte.
Aber das war 1996 auch noch so.
Stimmt, genau.
Ja, gehen wir mal weiter.
Jo.
Beim Schreiben, wir gehen ja in die Kindheit und dann ist er irgendwann eben 14, 15, später 19. Und du findest schon immer eine
eigene, andere Sprache für jede dieser Zeitabschnitte. Wenn der Junge spricht, der Achtjährige, ist es eine ganz andere Sprache. Mhm. Der kann ja viele Sachen noch nicht verstehen. Wir als Leserinnen wissen natürlich mehr. Und genauso dann der Jugendliche. Das ist ja gar nicht so einfach, finde ich. Weil gerade auch, wenn man aus Kindersicht erzählt, ist ja die Gefahr groß, das wird dann vielleicht zu naiv. Wie lange hast du daran gefeilt?
Du sprichst einen absoluten Knackpunkt an. Ich habe angefangen, chronologisch zu schreiben. Ich wusste, dass ich ganz unbedingt vor allem für das Bildungssystem der DDR die Jugend drin haben wollte. Und ich meine damit wirklich Kinderkrippe, Kindergarten und noch die ersten zwei Klassen. Und es hat mich wahnsinnig gereizt, die Entwicklung meiner eigenen Sprache rauszufinden. Ab dem 9. Lebensjahr gibt es wahnsinnig viele Briefe von mir. Ich habe teilweise Worte aus diesen Briefen einfach nur übernehmen müssen. Das, was du als Problem benannt hast, ist genau passiert. Die Anfänge waren dann sehr infantil. Und dann habe ich eine Mischform gefunden, aber das war ein Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig war, das Entwickeln und die Liebe zur Sprache hatte dieser Junge wirklich von Anfang an. Er hat auch immer so eigene Worte kreiert. Es geht dann natürlich wirklich auch um unsere Sprache und natürlich auch um die zwei verschiedenen Sprachen, weil die DDR-Sprache war in vielen Belangen eine andere als die westdeutsche.
Es gibt ja auch eine Liste, die Liste mit den West- und Ostbegriffen.
Absolut. Das Wichtigste war für mich natürlich, der ich nun im Westen war, um Gottes Willen nicht der arme Ossi zu sein, sondern jetzt bin ich hier und jetzt I'm gonna rule motherfucking West Berlin. So, und da benutze ich besser nicht Worte wie, ich nehme mal das Absurdeste, im Osten hieß Orangensaft Orangenjuice. Es ist absurd, aber wenn ich mir einen Juice bestellte, wusste eigentlich halb West-Berlin, oh, wieder so ein kleiner Ossi. Bei uns heißt es Saft. Und habe mir wirklich so ein deutsch-deutsches Wörterbuch zugelegt.
Also hast du wirklich Vokabeln gelernt, ja. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Ja. Das mache ich immer, wenn ich irgendwo anders bin und ich war woanders. Ich war eben nicht mehr in Ost-Berlin, sondern in West-Berlin. Das mache ich aber genauso in Prag oder in New York, dass ich mir Worte aufschreibe, die mir nicht bekannt sind. Und dann bimse ich die abends, damit ich die am nächsten Morgen benutzen kann. Und ja. Es gibt so einen Test, den ich bei West- und Ostdeutschen immer mache, da kriege ich eigentlich ganz schnell raus, wo sie sozialisiert sind. Und das ist die Frage, wie die Ente macht. Wie macht die Ente, Nadine?
Quark. Quark, Quark.
Natürlich falsch, weil im Osten haben die Enten nack-nack gemacht. Und das sind eben diese kleinen Dinge, die fand ich auf jeden Fall erzählenswert. Gedanklich war ich natürlich eher im Westen in der Freiheit verhaftet. Sprich, ich stolperte jetzt nicht über Freiheit und dass man sagt, was man denkt. Und meine Gedanken waren halt grenzenlos, auch schon im Osten.
Wo hast du, als du noch im Osten gelebt hast, diese Freiheit dir geholt und gefunden?
Die ehrlichste Antwort wäre aus mir selbst. Also ich habe da nichts gesucht. Also natürlich habe ich dann Bücher und Menschen gesucht, die mir was anderes erzählen als die in der Schule. Aber zum Glück, vor allem auch durch meine Mutter, sind mir keine Grenzen im Denken gesetzt worden anfangs. Also das hat was Kreatives, eben der Umgang mit Sprache zum Beispiel.
Deine Mutter war eben Journalistin im DDR-Radio.
Genau, sie hat einfach auch sehr gutes Deutsch gesprochen. Dann gab es meine Oma, die wieder eine andere Fremdsprache sprach, nämlich Plattdeutsch. Dann gab es Menschen, die einem über den Weg gelaufen sind. Ich bin eben in einer Zweierfamilie aufgewachsen. Bei uns zu Hause am Abendbrottisch saßen nur Mutter und Sohn. Und also habe ich mir eigentlich jeden auf der Straße oder im Fahrstuhl oder sonst wo genommen und habe mir auch dann Geschichten für die ausgedacht, wenn die nicht sofort mit mir gesprochen haben. Das ist einfach eine Neugier und eine Form von Kreativität und Wissensdrang und was kostet die Welt.
So, jetzt stehen wir hier rum.
Ach, wir stehen bei Saturn, das wäre ein Plattenladen.
Ach, guck mal, aber ja. Haben die noch Platten?
Ja, die haben eine Abteilung.
Ja, wollen wir mal gucken?
Ja, können wir.
Europa Center. So.
Und tadadada.
Ah, alles voller Schallplatten. Alles voller Schallplatten. Gucken wir doch mal. Zu deinem Roman gibt es eine Playlist. Da sind dann Titel drauf, wie zum Beispiel Veronika Fischer, aber auch Eurythmics, Tina Turner natürlich, eine ganz wichtige Künstlerin für dich, deine Englischlehrerin, wie
Absolut.
Es im Buch heißt.
Du hast das schon wieder so ein bisschen ironisch genannt. Nein. Sie war und ist meine Miss Turner. Ich nenne sie auch nicht Tina, weil sie meine Englischlehrerin war.
Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie was finden?
Wir gucken mal
bei
E, wir stehen vor E, also waren die Eurythmics doch hoffentlich, weil die Eurythmics sind...
Falco, guck mal, Falco war doch
auch
irgendwie...
Falco kommt auch vor, aber das ist leider so ein blödes
Best-of. Das ist eine komische Greatest Hits.
Genau.
Efterklang ist auch toll. Die habe ich letztens live gesehen.
Siehst du, du holst mich jetzt in die heutige Welt. Hier vorne steht Genesis. Ich habe genau auf diesen Schmalz von Phil Collins, dessen Soloalbum ich auch im Osten hatte, No Jacket Required.
Das steht auch hier, ja. Oh, ah, das ganz Berühmte mit seinem Gesicht vorne drauf.
Genau, das hatte ich. Und Genesis ist, höre ich jetzt nicht so häufig, aber eine ganz prägende. Genesis, lass es uns gucken. Eventuell finden wir Erbe Cap. Das ist mein allererstes Westalbum.
Wirklich?
Gewesen. Das habe ich von meinem damaligen Lover geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie viel 100 Ostmark der dafür auf dem Schwarzmarkt auf den Tisch gelegt hat. Das war mein allererstes Westalbum. Westalbum hieß, dass entweder Freunde aus dem Westen mir die mitgebracht haben oder dieser Lover war so verliebt, dass er das eben auf dem Schwarzmarkt dann für irrsinnige Summen, also so ein Album wird damals 17 D-Mark im Westen gekostet haben und im Osten kostete sowas dann mindestens 150, 200 Ostmark.
Was bedeutet dir denn Musik?
Ja, Musik war eben neben der Literatur, die, das lief ziemlich zeitgleich. Also die Flucht in geschriebene Welten anderer Menschen. Also das war die Neugier des kleinen Jungs eben. Und Musik ist bis heute für mich die Kunstform, die am direktesten ist. Wenn ich Melodien... Bei mir ist es ganz, ganz häufig mit einer Stimme verknüpft und häufig Frauenstimmen, vor allem schwarze Frauenstimmen, die lösen etwas in mir aus, das ich auch bis heute gar nicht richtig beschreiben kann. Aber wenn man dann so alt wird wie ich, dann hat man eben auch seine Songs, zu denen man gehen kann. Die sind dann wirklich wie so ein Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder die Küche, die helfen. Der Sound, gerade der 80er mit diesen Synthesizern und so, das bedeutete halt Freiheit. Das waren auch Maschinen, die eben Ostbands nicht zur Verfügung hatten teilweise. Und als ich dann langsam über Miss Turner, meine Englischlehrerin, des Englischen mehr Herr wurde, waren natürlich auch die Texte freier. Also es wurde über Sachen gesprochen, die jetzt im Osten also einfach verboten waren, um es einfach simpel zu machen.
Zum Beispiel?
Ich mache das jetzt an einer deutschen Künstlerin fest. Nina Hagen war meine erste Lieblingssängerin im Osten. Das war im Sommer 1974, hatte sie diesen manchmal heute unerträglichen Song, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Der war einfach ein Superhit in der DDR. Die Single war ausverkauft, ich habe die deshalb nie bekommen. Aber ein paar Monate später kam eine zweite Single, die hieß Hatschi Waldera. Und das ist die erste Single, die ich mir gekauft habe für 4,60 Mark. Und ein paar Wochen oder Monate später wurde dieser DDR-Superstar nicht mehr im Radio gespielt, weil wir nähern uns Ende 1976, ich glaube es war auch November, als Biermann ausgebürgert wurde und Nina, die Ziehtochter von Biermann war und mit ihrer Mutter Eva Maria Hagen eben dann auch das Land verlassen hatte. Das hieß nicht nur, dass sie nicht mehr gespielt wurde, dass ihre Platten sowieso ja schon ausverkauft waren und nicht nachgepresst worden. Das hieß, dass man nicht mehr über sie gesprochen hat. Sie war einfach verschwunden, sie war tot. Das ist wie Hello, dear Swifties. Wenn man plötzlich Taylor Swift behaupten würde, all diesen Milliarden Mädchen, die auf Taylor Swift stehen, nee, da musst du dich irren. Die hat es nie gegeben. Nee, gestorben ist sie wohl nicht, aber auf jeden Fall wirst du nie wieder einen Taylor Swift-Song hören. Das war die Realität. Jetzt springen wir in, ich glaube, 84 oder 85. Durch einen auch absurden Zufall kriege ich in Ostberlin ein Album von Nina Hagen, der West-Nina Hagen, geschenkt. Und um jetzt, langer Umweg, ne? Die Beantwortung deiner Frage, dieses Nina Hagen-Album, das hieß In Ekstase, das war Sprache A lustig, weil Nina Hagen ist einfach krass lustig, war so frei im Kopf. Ja, in der Sowjetunion, da planen die Genossen schon die Weltvereinigung und mit den Vereinten Nationen wird sich alles so richtig lohnen. Es wird nie mehr Krieg geben. Man mag denken, sehr infantil, aber das waren Gedanken in Worte und geilen Sound gepackt mit einer unglaublichen Stimme. Solche Alben, solche Songs haben mich umgehauen. Das war einfach nicht vorstellbar. Selbst mir, der ich mir viel vorstellen konnte, dass man sowas machen darf. Und das ist ein Teil von, was Musik mit mir gemacht hat.
Was bedeutet dir Musik heute noch?
Ich habe in jedem Raum einen Plattenspieler, außer im Badezimmer.
Ah, ja.
Also ich höre am liebsten in der Küche, weil da die beste Akustik ist. Der tollste steht im Wohnzimmer, aber der ist so kompliziert anzumachen. Also ich habe mehrere Plattenspieler und ich habe mehrere Vinylschallplatten. Ich habe aber auch mehrere Original-Tapes noch. Ich habe aber auch tausende CDs. Ein Großteil meiner Gagen ist in Musik kaufen gegangen. An mir ist die Plattenindustrie echt nicht zugrunde gegangen. Jetzt müssen wir eigentlich zu meinem Helden gehen.
Okay.
Der wird eben manchmal unter Pop oder unter Soul. Und ich vermute, weißt du schon, wen ich meine?
Hm.
Der König. Der
Prince. Prince, natürlich.
2000 Punkte. Das war nämlich wirklich das allererste Album, was ich mir am besten dann gekauft habe. Ja. Den ich aber auch da erst entdeckt habe. Den habe ich am Anfang nicht so richtig kapiert. Aber
Prince.
Jetzt, da ist er. Und aber nur ein einziges, auf dem, das hatte ich im Osten zumindest nicht, das ist 1985 erschienen.
Mhm.
Auf dem ist das wunderbare Pop Live. Ja, mittlerweile habe ich natürlich alle Prince-Alben.
Ganz schön viele Platten. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg Richtung...
Genau, ich würde nur gerne eine tatsächlich kaufen. Ich
weiß Suchst nicht, du eine das... bestimmte?
Ja,
oder?
Natürlich. Dieser Herbst war wunderbar für mich. Also eben September, Oktober waren jetzt anstrengend und ich habe kaum ein Buch lesen können. Aber es gab zwei neue Alben. Es ist einmal, ich liebe Hip-Hop. Meine Missy Elliott macht seit Jahren kein neues Album. Ich liebe Cardi B. Ich liebe auch, und ich stehe dazu, ich liebe Mariah Carey.
Okay.
Und Mariah Carey hat ein ganz grandioses R&B, so ein 90er R&B-Album.
Du müsst ja hier sein.
Vor zwei, drei Wochen rausgebracht. C.
Neuheiten.
Entschuldigen Sie, arbeiten Sie auch in der Abteilung hier? Mariah Carey, das letzte Album. Okay. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Schade, nicht da.
Eine klare Ansage, diesen Laden kann man knicken. Also wenn man zwei der größten Neuerscheinungen des Septembers nicht hat.
Wir sind in der Matzstraße angelangt und zwar in der schwulen Buchhandlung Prinz Eisenherz.
Einer der ersten und damit ältesten schwulen Buchhandlungen Deutschlands. Großartig.
Weil wir hier umgeben sind von Büchern, machen wir einfach die Büchertipps mal hier in der Buchhandlung dieser Folge. Also du hast mehrere Bücher, glaube ich, die du empfehlen möchtest.
Ja.
Ich habe eins dabei. Möchtest du anfangen?
Da ich mehrere zur Auswahl habe, wir können ja Ping-Pong machen.
Können wir machen.
Ich lese im Moment sehr wenig, weil mein Gehirn gerade überfordert ist mit Eindrücken und E-Mails und so offiziellem Kram. Aber seit ein paar Wochen lese ich immer ein paar Seiten zum Einschlafen. Nicht, weil es langweilig ist, es ist hochspannend. Es ist die Biografie von Thomas Mann von Tilman Lame, erschien bei DTV vor 2-3 Monaten, würde ich sagen. Es begeistert mich deshalb, ich bin jetzt nicht der große Biografienleser, aber Viktor ist eher, wenn er in der Mann-Familie entscheiden müsste, Klaus-Fan als Thomas-Mann-Fan. Also doch eher den Sohn dem Vater vorziehend. Und hier wird, glaube ich, zum ersten Mal in der Biografie davon ausgegangen, dass Thomas Mann homosexuell veranlagt war. Sprich, es werden gerade... Ich bin jetzt auf der Hälfte des Buches, also es ging auf den ersten Seiten, ist chronologisch geschrieben, wirklich um diese Findung, die Auseinandersetzung mit Sexualität Ende des vorletzten Jahrhunderts, mein Gott. Und was für eine fiese Möb der auch ist. Und wie, aber wie quälend diese Zeit für schwule Männer und natürlich auch homosexuelle Frauen gewesen sein muss. Und es ist so ein Buch, wo ich wahnsinnig viel lerne. Tim Mandame schreibt das sehr populär, also das ist, man liest das gut weg, und dann gibt es aber zwischendurch immer wieder Sätze, wo ich zurück muss, weil ich sie nicht verstanden habe beim ersten Lesen. Sowas liebe ich, dass ich vorankomme, weil es leicht ist, informativ, aber eben auch teilweise Deep Shit.
Okay, dann, weil wir Ping-Pong machen, füge ich jetzt meinen Buchtipp einfach mal hier ein. Ich habe mitgebracht Goldstrand von Katharina Pollatjan. Sagt dir die Autorin was? Ich mag ihre Art zu schreiben sehr. Also hier erzählt sie von einer Familiengeschichte, die sich von Odessa über Bulgarien bis nach Rom spinnt. Und in der Gegenwart erzählt eben ein älterer oder gealterter Filmregisseur, liegt auf der Couch bei einer Therapeutin, Psychoanalyse, und erzählt ihr eben von dieser Familiengeschichte, hat diese Familiengeschichte aber auch schon verfilmt. Er war mal sehr berühmt, mittlerweile ja, kennt ihn kaum noch jemand. Und da vermischen sich in diesem Text eben immer mehrere Ebenen, also Träume, dann diese Therapiegespräche, seine eigenen Filme und die tatsächliche Familiengeschichte miteinander. Ja, ich habe viel angestrichen in diesem Buch.
Überall auch mit Eselsohren.
Genau. Und es sind tatsächlich nur 160 Seiten, und sie erzählt darin 100 Jahre auch europäische Geschichte. Und da finde ich, gibt es eben auch noch eine Parallele vielleicht auch zu deinem Buch, weil sie eben hier auch beschreibt, wie sich die ja, Geschichte, historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, wie die unmittelbar auswirken auf die einzelnen Biografien und eben auch auf diese Familie, die dann in alle möglichen Himmelsrichtungen verstreut ist. Also ein ganz toller Text, finde ich. Auch sprachlich finde ich es wahnsinnig schön. Ja, Deutsch ist ihre Schreibsprache, genau. Sie ist als Kind nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern.
Aus der Sowjetunion.
Genau, aus der Sowjetunion.
Ich habe noch, wenn ich darf, zwei Empfehlungen. Beide sind relativ kurz, weil das ist das andere Buch, was auf meinem Nachttisch liegt. Ich habe es von der Autorin jetzt, ich bin ja jetzt Autor, und unter Kollegen verschenkt man sich die Bücher. Die Autorin ist eine junge Berlinerin, die heißt Miku Sophie Kümmel. Und ihr, ich glaube, es ist der zweite Roman oder sogar der dritte, die ist nämlich sehr, sehr fleißig. Vor 3 Jahren war ihr Debütroman, der eine ganz schöne Welle gemacht hat. Die habe ich damals auch wahrgenommen, aber auch nicht gelesen. Und jetzt gibt es seit ein paar Monaten Hannah, beim selben Verlag wie deine Empfehlung bei S. Fischer. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich sie jetzt bei 2 Lesungen erlebt habe und habe sie über ihren Prozess, über ihren Schreibprozess sprechen hören. Und es ist eine queere Geschichte von 2 Frauen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und als neues Familienmitglied von DTV möchte ich wirklich, und ich predige das seit 1000 Jahren, I'm a preacher man for Mr. James Baldwin. Ui. Wer immer noch nicht James Baldwin jemals gelesen hat, bitte, bitte. DTV hat die kompletten Werke von James Baldwin über die letzten Jahre in 9 Übersetzungen, in 9 grandiosen Übersetzungen von Miriam Mandelkopf, die vor ein paar Wochen auch einen Übersetzerpreis gewonnen hat. Die hat so einen fantastischen Job gemacht. Ich habe Baldwin zuerst in den ersten Übersetzungen, das teilweise auch in der DDR erschienen, da habe ich immer das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Dann konnte ich ihn irgendwann durch Miss Turner, meine Englischlehrerin, im Original lesen und bin jetzt wirklich geflasht von diesen Übersetzungen. James Baldwin, my hero.
Großartige Empfehlung. Vielen Dank.
Sind ja alles Kollegen jetzt. Man muss ja füreinander.
Da bist du schon auch stolz drauf, oder? Dass du jetzt Autor bist.
Ehrlich gesagt, das ist bei mir noch nicht angekommen. Also es gibt ja jetzt immer eben Gespräche oder man liest was in der Zeitung und jetzt steht da so eine ganze Latte an Berufen, die ich angeblich alle bin oder war. Autor ist weiterhin befremdlich. Neulich stand schon irgendwo Romancier. Das fand ich also das. Aber dass Autoren zu mir Kollege sagen, ich würde am liebsten in jedem Satz jetzt Kollege sagen, weil das ist für mich eigentlich nicht zu begreifen.
Ich nehme an, das war so ein Buch, das musste irgendwie raus. So liest sich das zumindest so. Das ist so eine Geschichte, die du unbedingt erzählen musstest. Geht's weiter mit dem Schreiben?
Ja, also für mich als Künstler war diese ja jetzt sehr umfangreiche Zeit des Schreibens die befriedigendste, künstlerisch befriedigendste Zeit meines Lebens. Jedes Wort, das in diesem Buch steht, jede Anordnung, jetzt selbst beim Satz, hatte ich nicht nur Mitspracherecht, sondern ich habe das entschieden. Und diese, das hört sich jetzt so kontrollfreakig an, aber diese Kontrolle über deine eigene Arbeit hast du beim Film gar nicht. Wenn ich die Briefe dieses kleinen Jungen lese oder die Tagebücher, dann steckte da schon jemand drin, der schreiben wollte. Und den Wunsch erfülle ich dem kleinen Jungen jetzt.
Weil du es gerade ansprichst, was für ein unglaublicher Schatz ist das denn bitte, wenn man so viele, auf so viele Tagebucheinträge, Briefe, also Originaldokumente noch zurückgreifen kann. Das ist ja wirklich irre. Also ich persönlich habe auch noch ein paar Briefe aufbewahrt. Ich hatte mal so eine Brieffreundschaft nach Portugal, habe ich immer noch. Und ich habe auch noch ein paar Tagebücher, aber ich habe dann irgendwann aufgehört, als ich so 20 war, dann habe ich irgendwie, dann bin ich ja nach Berlin gezogen und irgendwie
da war gar keine Zeit mehr.
Also dann habe ich irgendwann aufgehört, aber ich finde es sehr schade, weil manchmal würde ich doch nochmal so Kontakt aufnehmen, ja, zu dieser Person von damals.
Du sagst, es ist irre und mit Ideal, du machst mich noch ganz irre. Es ist natürlich ein Schatz, es ist mein Papierschatz. Dieses Buch könnte es so nicht geben, hätte ich nicht schon so viel Output damals gehabt und hätten nicht alle alles von mir auch aufgehoben. Also ein Herzstück des Romans ist der Briefkontakt zwischen ihm, 9 Jahre alt, und einer 19-jährigen Musikwissenschaften-Studentin in Ost-Berlin, die auf ihn im Pionierlager aufpassen muss. Aber irgendwie schafft er es, dass daraus eine Brieffreundschaft auch wird, weil er ist ja eigentlich in Rostock. Ich glaube, der Umfang dieser Brieffreundschaft beträgt 600 Briefe über, das ging dann bis in die 90er. Und beide haben zum Glück die Post aufgehoben. Das ist einfach so wertvoll. Dann gibt es auch Inseln im Buch. Wenn es da nicht die Tagebücher gäbe, würde ich mich nicht erinnern können, weil ich es so verdrängt habe. Es gibt für mich eine der dunkelsten Sequenzen im Buch, ist die Einweisung in eine Psychiatrie als 17-Jähriger, glaube ich. Da gibt es eben ein Tagebuch, auf dem vorne drauf steht Delirium, Diarium. Also ich hatte auch in solchen Zeiten immer noch einen Hang zum Drama. Aus der Zeit weiß ich eigentlich nichts mehr. Da ist auch Wort für Wort im Buch, also natürlich stark gekürzt, weil es sehr umfangreich ist. Das, glaube ich, kann man als Schreibender dann auch gar nicht später in Worte fassen. Also dadurch ist das Buch eben manchmal auch wahnsinnig direkt.
Tagebucheinträge, Briefe, das ist das eine, aber es gibt auch ein unglaublich umfangreiches Konvolut an Stasi-Akten über dich. Wie war das für dich, die jetzt alle nochmal durchzugehen und zu lesen?
Das war gruselig, das war vor allem zwischendurch so wahnsinnig langweilig, weil, das sollte ich vielleicht am Anfang sagen, mit 15 gibt es den ersten mir bekannten Stadtsicherheitseintrag und mit 19 bin ich ausgereist. Also es gibt ein Volumen von mehreren 100 Seiten über einen 15- bis 19-Jährigen. Also es ist absoluter Irrsinn und meiner Meinung nach 70% diese Akten sind langweilige Scheiße. Er biegt um die Ecke und er grüßt nicht. Oder, also es ist Pillepalle. Um aber die Sahnestücke sozusagen zu finden, musste ich sie halt komplett zum ersten Mal lesen. Den ersten Schwung habe ich in Anfang der 2000er bekommen. Da war ich einfach erschlagen von, das war noch nicht mal die Hälfte, was dann von dem, was dann später noch kam. Aber schon von der Menge war ich so erschlagen und hatte einfach keine Lust. Und genauso wie du irgendwann nicht mehr geschrieben hast, ich hatte keine Zeit, diesen ganzen Schwachsinn zu lesen. Manche sind auch handschriftlich und dann haben die so eine fiese Handschrift. Da musst du, ich hatte alles so schön verdrängt und dann stand da diese ganze Kacke wieder schwarz auf weiß. Ich hatte keine Lust drauf. Und jetzt mit dem Projekt war mir natürlich klar, du musst dir das alles angucken. Das war die schlimmste, aber gar nicht des Inhalts wegen, sondern es ist so eine widerliche Arbeit. Das ist so, so menschenverachtend und dass man, Aber da bin ich fleißig gewesen und bin wirklich echt glücklich. Ich hätte am liebsten, dass ich die jetzt dann irgendwann noch mal wegschmeißen kann.
Also ist es dann jetzt auch ein bisschen, fühlt sich das an wie so ein Abschluss mit diesem Kapitel deines Lebens auch, jetzt dieses Buch geschrieben zu haben?
Das weiß ich nicht genau, weil die Auseinandersetzung des Publikums, der Leserschaft wird jetzt kommen. Auf die bin ich gespannt. Ich ziehe mich auch ein bisschen warm an, weil meine ersten Erfahrungen sind, dass, das ist sicher ein Vorteil des Romans, dass sehr, sehr unterschiedliche Menschen an ein Thema andocken. Das heißt aber auch, dass sie mit dir teilen wollen, was sie erlebt haben. Und ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen schützen. Ich werde da noch eine Weile mit zu tun haben.
Ja, Victor, jetzt sind wir an unserer letzten Station angekommen.
Die nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was wir eigentlich vorhatten.
Ja, wir sind ein wenig vom Weg abgekommen und haben uns eher so ein bisschen treiben lassen. Es ist hier schon wieder Baustelle.
So ist Berlin, das ist echt.
Das ist echt. Wir sitzen hier, haben uns mal hier einen kleinen Snack gegönnt zur Stärkung. Gleich hier so fast gegenüber, schräg gegenüber in der Motzstraße, ist der Hafen, eine Bar, die du mit eröffnet hast.
Ja.
Was war das für eine Idee? Was ist das für ein Laden?
Es war eine Schnapsidee. es war schon mehr als eine Schnapsidee. Es war November 1990, haben zwei andere Teilhaber und ich, und wir hatten dann aber echt auch noch eine coole Gang um uns rum, das Projekt gestartet, eine eigene Bar zu eröffnen, die vor allem eine Anlaufstelle für Leute wie uns sein sollte, also für kreative, oft queere Leute, queer hieß das damals noch nicht, also für schwule Lesben und auch damals schon und immer auch ein Teil unserer Community, so habe ich das zumindest immer verstanden, und Transleuten. Und das Herausragende an dem Laden war, dass es eine riesen Fensterfront gab, die wir nie verschlossen haben. Andere schwule Läden, auch in West-Berlin, waren eher immer zurückgezogen und haben nicht nach außen präsentiert. Und das war eins unserer größten Anliegen. Hey, schaut in unser Schaufenster rein. Wir haben nichts zu verstecken. Wir sind da. Das war ein absoluter Knaller. Das war wirklich vom Eröffnungsabend war das ein Renner und ist tatsächlich jetzt 35 Jahre später eine Institution im queeren Nightlife von Berlin. Also es ist wirklich eine Sache, auf die wir, ich habe schon lange nichts mehr mit dem Laden zu tun, aber der ist natürlich in meinem Herzen. Wir haben da was Gutes geschafft.
Der Hafen, dieser Laden, den du mitgegründet hast damals, was hat denn der bedeutet für Victor, also auch für die Romanfigur Victor, um das Schwulsein oder das Queersein nochmal auf einer anderen Ebene zu entdecken?
Weißt du, das Queersein, das Schwulsein, wie es in den 80ern hieß, hat der Protagonist Tassilo sehr jung für sich geklärt. Er hat als 13-, 14-Jähriger sich eigentlich entschieden, ah, das ist mein Ding. Und damit war das Thema gegessen. Was jetzt die Gesellschaft oder was die Bedingungen betraf, hat ihn das alles nicht so sehr interessiert, weil er wusste, und das möchte ich dann schon als jetzt Sprechender auch zu mir holen, ich wusste zum Glück immer, dass das alles gut ist, sodass Jahre später der Victor, der den Hafen mitgegründet hat, einfach ein stolzer, junger, schwuler Mann war. Und er dafür sorgen wollte, dass andere junge Männer einen schönen Ort finden, wo sie sein können, wie sie wollen. Und mir lag immer besonders am Herzen, dass wir nicht in der Nische bleiben, dass wir uns eben zeigen und dass wir einladen. Und da war Hafen ganz sicher ein Signal. Und ein Aspekt, und du merkst, es sind viele Aspekte, beim Zusammensetzen der Geschichte war immer, dass ich wollte eine queere Becoming-of-Age-Story erzählen, die beim Protagonisten nicht problembeladen ist. Wir wissen, dass, und da hat sich nichts dran geändert, dass Kids, die, sagen wir im Bayerischen, irgendwas weit aufwachsen oder in Brandenburg, es immer noch nicht einfach haben. Und deshalb müssen diese furchtbaren Geschichten auch erzählt werden. Die Geschichte von Tassilo, also meine, ist es zum Glück nicht gewesen. Nicht, was das betrifft.
35 Jahre später. Wie nimmst du das heute wahr hier in Berlin?
Ich bin bei weitem nicht mehr so viel unterwegs. Berlin ist ein toller Ort, gerade für junge, queere Leute. Aber wir leben in einer Zeit, und das, boah, jetzt werde ich mal emotional bei diesem Gespräch, das macht mich so wütend, so traurig. Ich bin so enttäuscht, dass bestimmte Rechte, die meine Generation und vor allem die Generation vor uns erkämpft haben, ich spreche jetzt ausschließlich von queeren Rechten, wieder zur Debatte stehen. Dass es durchaus wieder einen Konsens in der Gesellschaft gibt, dass das doch alles nicht so richtig normal ist, dass bestimmte Bücher verbannt gehören. Also es bezieht sich einfach nicht nur auf sexuelle Orientierung, es sind ja wirklich auch inhaltliche Sachen. Und ich ziehe mir die Jacke jetzt wieder an. Wir müssen uns wieder wärmer anziehen. Der Kampf, es gab eine kurze Pause, die war sehr schön. Mich hätte so gefreut, dass die Kids nach uns in einer Welt aufwachsen, wo all das kein Thema ist. Und leider müssen wir jetzt alle uns wieder unterhaken und für das kämpfen, was letztendlich, so banal es klingt, einfach simple Menschenrechte sind.
Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch eine gute Reise mit deinem Buch, denn du bist ja jetzt gerade, wenn wir hier, wir haben jetzt gesprochen, gerade am Anfang deiner Buchtour, kurz vor deinen großen Berlin-Buchpremieren. Eine gute Reise damit.
Ja, die Reise, also der Zug, nehmen wir mal den Zug, ist ein ICE, hat 200 Sachen drauf. Und für mich ist es alles im Moment wie kleiner Junge im Bonbonladen, wahnsinnig aufregend.
Vielen Dank.
Nadine unterwegs mit Victor Scheffet an den Schauplätzen seines Romans und seines Lebens in Berlin, vom Weg abgekommen, aber ihr habt euch wunderbar treiben lassen, oder?
Ja, genau, wir haben uns treiben lassen, das kann man wirklich wunderbar machen mit Victor und ja, wir sind auch immer zwischen den Aufnahmen ins Quatschen gekommen. Ja, und es hätte noch so viel mehr zu erzählen gegeben. Wir haben über so viele Dinge auch nicht gesprochen. Victors Krebserkrankung zum Beispiel. Er ist nur knapp mit dem Leben davongekommen als junger Erwachsener. Oder auch dann der Weg zum Schauspieler. All das hatte gar keinen Platz mehr in unserem Gespräch. Aber all das kann man nachlesen jetzt in dem Buch.
Für wen ist denn dieses Buch was?
Das Buch ist auf jeden Fall ein wahnsinnig tolles Zeitdokument. Auf der einen Seite durch die ganzen authentischen Tagebucheinträge, die Massen an Briefen, die dieser junge Tassilo geschrieben hat und die Stasi-Protokolle, die da auch mit eingeflossen sind. Es ist aber auch die queere Coming-of-Age-Geschichte eines Jungen, der in der DDR aufwächst und immer einen Freiheitsdrang in sich spürt und dann 1986 endlich ausreisen darf. Also eine Geschichte, die geleitet ist auch von vielen Popsongs. Es gibt eine Playlist zum Buch, die auf der Webseite des Verlags angesteuert werden kann. Also mich hat dieses Buch beeindruckt. Es ist ein bisschen lang vielleicht geraten, 470 Seiten, aber da ist die Auswahl wahrscheinlich auch ein bisschen schwer gefallen. Aber es entwickelt dann wirklich einen Sog, eben durch diese Direktheit, durch dieses unmittelbare Dabeisein. Und man schüttelt auch wirklich den Kopf, ja. Ein 15-Jähriger, man muss sich das vorstellen, wird da fast lückenlos von der Stasi überwacht. Es ist eben eine Reise durch die Zeitgeschichte, die gleichzeitig aber auch von einem ganz individuellen Leben erzählt. Also mir hat dieser Stil und dieses Buch sehr gut gefallen.
Und mich interessiert ja, was ist aus seiner Beziehung zu seiner Mutter geworden? Die war ja wohl nicht ganz spannungsfrei.
Nein, diese Beziehung war natürlich überhaupt nicht spannungsfrei und hatte eigentlich als Junge ein sehr inniges Verhältnis zur Mutter. Das ist natürlich dann durch diesen Verrat, der ja unbeschreiblich ist, der sitzt tief. Er hat sich mit dieser Geschichte versöhnt, also hat für sich da einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber es ist natürlich geprägt von diesen Ereignissen.
All das nachzulesen in 2-3 blaue Augen von Viktor Scheffé. Das Buch hat 470 Seiten, Nadine hat schon gesagt. Erschienen ist es bei DTV. Und am 5. November ist Buchpremiere in der ABB Dachlounge. Und am 4. Dezember liest Viktor Scheffé in der Buchhandlung Prinz Eisenherz in Berlin-Schöneberg. Uns von Orte und Worte gibt es immer frisch jeden Donnerstag, dann online und dann auch am Wochenende linear bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Ich bin Stefan Auschwart, ich sage Tschüss.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.